Indie on Air. Indie on Air, die Sondersendung zum Jahrestag des linksunten Indie-Media-Verbots auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Bundesministerium des Innern. Bekanntmachung eines Vereinsverbots gegen linksunten.indiemedia vom 14. August 2017.
Der Verein linksunten.indiemedia läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung.
Der Verein linksunten.indiemedia ist verboten und wird aufgelöst.
Es ist verboten, Kennzeichen des Vereins linksunten.indiemedia zu verwenden.
Das Vermögen des Vereins linksunten.indiemedia wird beschlagnahmt und zugunsten des Bundes eingezogen.
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet.
Indie on Air. On Air. On Air. On Air. On Air. On Air.
Zum Jahrestag des Indie-Media-Links-Unten-Verbots hier auf Radio Dreieckland. Hallo auch an alle, die uns über andere freie Radios hören, die uns eventuell zugeschaltet haben. Es gab für heute einen Aufruf für Aktionen im Hinblick auf den Jahrestag dieser Sauerei vor einem Jahr. Wenn in eurer Stadt was los ist, wenn ihr Aktionen plant oder irgendwas bei euch passiert ist, dann könnt ihr uns sehr gerne informieren, dann berichten wir darüber. Und zwar schreibt uns an ausbruch@rdl.de. Ausbruch@rdl.de. Vielleicht seid ihr ja auch gerade auf dem Weg zum Knast in Holstenglasis in Hamburg. Da findet um 14 Uhr eine Demo gegen Knäste statt. Hier im zweiten Teil unserer Sondersendung geht es hauptsächlich um den juristischen Part. Wir hören jetzt gleich ein Interview mit Angela Formaniak, einer Anwältin in dem Media-Verbotsverfahren, das wir vorgestern per Telefon geführt und aufgezeichnet haben.
Vor ziemlich genau einem Jahr wurde die Medienplattform links unten in die Media verboten. Der damalige Innenminister de Maizière meinte, gute Gründe zu haben, warum er jetzt eine solche Medienplattform nicht mehr tolerieren kann. Und die Behörden haben vor allen Dingen Menschen aus Freiburg zugeordnet, dass das Menschen sein sollen, die wesentlich zum Funktionieren, zum Betreiben dieser Medienplattform beigetragen haben. Entsprechend gab es auch dann Polizei- und Ermittlungsaktionen vor allen Dingen in Freiburg. Ich bin jetzt mit Angela Formaniak verbunden. Sie ist Rechtsanwältin und vertritt Interessen, Teile der Geschädigten. Hallo Angela.
Hallo.
Vor einem Jahr waren in den frühen Morgenstunden diese Razzien in Freiburg. Magst du einfach den HörerInnen noch mal so ein bisschen Überblick geben, was da passiert ist?
Ja, ich denke, die Aktion kam tatsächlich für alle, insbesondere für die Betroffenen, sehr überraschend. Sehr früh am Morgen des 25.08.2017 sind in insgesamt 4 Privatwohnungen und außerdem noch dem Autonomen Zentrum KTF in Freiburg Polizei angerückt mit Durchsuchungsanordnungen des Verwaltungsgerichts. Und diese Durchsuchungsanordnungen basierten auf dem Verbot des angeblichen Vereins links unten in die Media, das am 14.08.2017 vom Bundesinnenministerium erlassen wurde. Und dieses Verbot sollte den 5 Betroffenen, um die es ging, an diesem Morgen zugestellt werden. Gleichzeitig sollte das Verbot vollzogen werden, dadurch, dass nach Beweismitteln für weitere Ermittlungen im Vereinsverbotsverfahren gesucht wurde und Vereinsvermögen beschlagnahmt werden soll. Die Durchsuchungen haben unterschiedlich lange, also ich glaube so 2 bis 4 Stunden angedauert, und auffällig war, dass sich die Polizei tatsächlich fast ausschließlich interessiert hat für alles, wo Stromkabel dranhängen, also insbesondere technische Geräte. Teilweise wurden auch persönliche Aufzeichnungen, Bücher, politische Flyer, Notizbücher und so weiter mitgenommen. Wie gesagt, für die Betroffenen war das natürlich sehr überraschend, ein großer Schock. Man musste dann im Nachhinein zunächst mal überlegen, wie damit umgehen. Und was klar war, wir hatten im ersten Moment eine extrem dünne Tatsachengrundlage. Also wir kannten eigentlich nichts außer der Verbotsverfügung. Und damit war klar, wir müssen erstmal rausfinden, was denn eigentlich genau zu diesem Verbot geführt hat, was genau dazu geführt hat, dass diese betroffenen Personen zu Betreibern stilisiert wurden der Internetplattform durch das Bundesinnenministerium. Und es war natürlich klar, dass wir entschieden haben, uns gegen diese Maßnahme zu wehren. Wir haben dann noch einige Kolleginnen und Kollegen mit ins Boot geholt, um da einfach mehr Sachverstand, mehr Kompetenz, mehr geballte Kraft sozusagen zusammenzuholen. Und das hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt tatsächlich sehr gut bewährt.
Es war ja im Prinzip so, die Verbotsverfügung zustellen, okay, kann ein Mensch sich jetzt noch vorstellen, ist eine Maßnahme, wenn so ein Vereinsverbot oder wenn über diese Schiene des Vereinsverbots eine Medienplattform unterdrückt werden soll, darüber können wir wahrscheinlich später nochmal sprechen, über dieses Vorgehen, aber dann eben das Zustellen, von mir aus auch irgendeinen Rechner beschlagnahmen, weil ja die Behörden denken, okay, da finde ich was Interessantes darauf, auch noch vorstellbar, vielleicht nicht cool, aber es wurde ja wirklich sehr, sehr breit, also gerade im autonomen Zentrum wurden ja alles mitgenommen, was zu finden war. Es wurden auch sonst sehr, sehr breit Dinge beschlagnahmt aus dem persönlichen und privaten Bereich, wo nicht mehr so gut nachvollziehbar war, okay, da ist jetzt ein Vereinsverbot ausgesprochen worden, da sollen jetzt noch ein paar Beweismittel gesichert werden. Das ging so zumindest meinem Eindruck nach doch deutlich darüber hinaus.
Da müssen wir jetzt spekulieren. Also ich denke schon, dass es natürlich auch darum ging, zunächst mal zu gucken, wer sind denn die eigentlich und was findet man möglicherweise denn sonst noch. Fakt ist, und das haben wir dann eben im Laufe des Verfahrens rausgefunden oder eigentlich sehr schnell rausgefunden, die Tatsachengrundlage, auf der das Verbot ausgesprochen wurde, ist extrem dünn. Letztendlich hatte das Bundesinnenministerium eigentlich quasi überhaupt nichts in der Hand, außer ein paar öffentlichen Verlautbarungen, die auf der Plattform links unten in die Media erschienen sind und sogenannten Behördenzeugnissen. Behördenzeugnisse sind Dokumente von den Verfassungsschutzämtern und Behördenzeugnisse, die uns jetzt jedenfalls vorlagen, sind eigentlich mehr oder weniger eine Zusammenfassung ohne Beweisangebote, ohne genaue Quellenangabe von angeblichen Erkenntnissen des Verfassungsschutzes. Und in unserem Fall handelt es sich teilweise einfach auch um eine Zusammenfassung von irgendwelchen Spitzelberichten, also von jemand, der von sich behauptet hat, er sei mal auf irgendeinem Treffen gewesen, von links unten in die Media, aber eben in einer Art, sodass es eigentlich nicht nachvollziehbar ist und vor allem auch nicht überprüfbar ist. Was ist denn da dran? Ne? Wir wissen keinen Namen von demjenigen, der den Bericht verfasst hat. Man weiß keinen Namen von diesem Menschen, der angeblich auf dem Treffen gewesen sein will. Man konnte im Nachhinein dann was recherchieren, aber also letztendlich an den ist nicht ranzukommen und von dem her ist diese Beweisgrundlage, diese angebliche, tatsächlich auch nicht überprüfbar. Und das sind alles so Aspekte, die aus unserer Sicht ein No-Go sind, die halt einfach nicht ausreichen, um solche einschneidenden Maßnahmen, wie es ein Vereinsverbot darstellt, immerhin ein Eingriff in ein Grundrecht, ne, nämlich das Grundrecht der Vereinigungsfreiheit aus Artikel 9 des Grundgesetzes, tatsächlich zu rechtfertigen. Und ähnlich sah es mit den beschlagnahmten Gegenständen aus. Es war tatsächlich, man hatte so den Eindruck, die wissen eigentlich selber nicht so ganz genau, nach was sie suchen. Also klar war, alle technischen Geräte, jedes Tablet, jeder Computer, jeder Server, jeder Speicherstick, das wurde alles mitgenommen. In einer Wohnung haben sie sich brennend noch für irgendwelche Papierdokumente interessiert, also wie gesagt Bücher. In anderen Wohnungen war das überhaupt kein Thema. Ne? Also es war tatsächlich auch so ein bisschen undurchsichtig, was wollen die denn eigentlich?
Ja, wobei es schon nochmal festzuhalten ist, also für heute, für den modernen Menschen, wenn dein Tablet, wenn dein Smartphone, wenn dein Computer beschlagnahmt ist, dann ist ja eigentlich so dein gesamtes privates wie berufliches Leben erstmal damit ja weg. Also das ist ja schon tatsächlich eben sehr schwierig zu sagen, also das ist, steht ja nicht irgendwo so ein Serverkasten rum, wo dann draufsteht Indymedia-Server und okay, den nehmen wir mal mit, sondern das waren ja auch viele Privatgegenstände, wenn ich das richtig weit, sie da von ganz unterschiedlichsten Personen, das wurde irgendwie der Drucker vom Siebdruck beschlagnahmt in der KTS, also sehr, sehr weitgehend, finde ich.
Ja, völlig klar. Nur, also ich sage jetzt mal so, das ist natürlich die automatische Folge. Und das sind immense finanzielle Schäden entstanden. Ne? Also das sind Geräte im Wert von x-tausend Euro rausgetragen worden, alles in allem. Und das ist natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht der Betroffenen. Und da knüpfen wir jetzt an einen anderen Punkt. Wir haben jetzt tatsächlich so einen kleinen Teilerfolg erringen können. Eine Baustelle, die wir dann eben aufgetan haben, oder ein Weg, den wir beschritten haben, war, gegen diese Durchsuchungsanordnungen Beschwerden einzulegen. Mhm. Die sind vom Verwaltungsgericht, relativ lapidar sozusagen, dann an den Verwaltungsgerichtshof dann abgegeben worden. Der hat jetzt vor nicht allzu langer Zeit drüber entschieden und hat tatsächlich festgestellt, dass die Beschlagnahmeanordnung des Verwaltungsgerichts, in der tatsächlich so mehr oder weniger nur drin stand, alles kann mitgenommen, was nicht festgeschraubt ist, also jetzt etwas flapsig ausgedrückt, dass sie einfach zu unbestimmt war. Und das hat jetzt tatsächlich dazu geführt, dass die Verbotsbehörde, beziehungsweise in dem Fall das Regierungspräsidium in Freiburg, quasi gezwungen sind, zu jedem einzelnen Gegenstand genau darzulegen, warum sie den vermeintlich brauchen und warum der für das Verbotsverfahren von Bedeutung und Relevanz sein soll. Und das wiederum hat dazu geführt, dass sie eben gezwungen waren, sich da eben nochmal mit auseinanderzusetzen, dass ein nicht unerheblicher Teil der beschlagnahmten Sachen jetzt in der letzten Woche zurückgegeben werden musste.
Ja, das ist.
Aber es hat halt ein Jahr gedauert. Ja. Also wir sind da jetzt wirklich seit einem Jahr sind wir da jetzt eben dran und kämpfen und streiten uns.
Ich denke, ein juristischer Streitpunkt ist ja auch das Vorgehen, die technische Schiene, die das Innenministerium gewählt hat, eine Medienplattform über das Vereinsgesetz zu verbieten. Das ist jetzt keine neue Vorgehensweise. Es wurde vor allen Dingen bei rechten Medienplattformen früher schon so angewandt. Und trotzdem ist es ja die Frage, weil, also klar, das Vereinsrecht, hast du vorhin gesagt, ist im Grundgesetz geschützt, aber noch ein bisschen mehr geschützt sind eben Medien, ist Presse. Und wie ist denn da so die Linie, wie ist denn da auch so aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht die Chance klar zu machen, dass es eine Medienplattform mit Tausenden von Nutzern nicht einfach über ein Vereinsverbotsverfahren gekappt werden kann? Wie seid ihr denn da weitergekommen?
Also der Punkt ist noch ungeklärt. Ich kann vorab dazu sagen, dass ich dir insofern völlig recht gebe, dass wir der Auffassung sind, dass in der Tat der gewählte Weg über das Vereinsgesetz aus unserer Sicht ganz klar rechtswidrig ist und ein ganz klarer Grundrechteverstoß ist. Vielleicht da kurz als Hinweis, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt in den letzten Tagen sich mit drei Vereinsverboten auseinandergesetzt und die alle für verfassungsmäßig erachtet. Aber da ging es tatsächlich um Organisationen, die jetzt eben nicht explizit ein Medium waren, also Presse sozusagen betroffen haben. Wir sind der Meinung, natürlich geht es bei links unten in die Media um Presse. Es war ein Forum, auf dem Debattenbeiträge veröffentlicht werden konnten. Es war ein Forum, in dem Diskussionsbeiträge eingestellt werden konnten, einfach mal teilweise rein informativ Demonstrationsaufrufe, aber eben auch eine Auseinandersetzung damit stattfinden konnte. Und das Spektrum war, wer sich an die Seite erinnert, war extrem breit. Da war wirklich von einer Demo, die beworben wurde, bis hin zu heftigen Auseinandersetzungen, bis hin zu tatsächlich auch Anschlagserklärungen, war so ziemlich alles vertreten, was für die linke Szene, für die linke Bewegung in irgendeiner Form von Bedeutung ist. Ein ganz breites Thema von Braunkohleabbau bis hin zu Castortransporte über Antifa-Themen bis hin zu Antikapitalismus und so weiter und so weiter. Also alles, was in irgendeiner Form in dem Bereich relevant ist, wurde da besprochen, behandelt, diskutiert und sich damit auseinandergesetzt. Und aus unserer Sicht fällt das ganz klar unter den Schutz der Pressefreiheit. Und wir sind tatsächlich der Auffassung, dass deswegen das Bundesinnenministerium auch ganz anders mit der Plattform hätte umgehen müssen. Die hätten nicht einfach das komplette Ding verbieten dürfen, sondern die hätten beispielsweise versuchen müssen, wenn die der Meinung waren, dass einzelne Beiträge möglicherweise gegen Strafgesetze verstoßen, zunächst mal dafür Sorge zu tragen, dass diese einzelnen Beiträge verschwinden. Ne? Da gibt es so ein abgestuftes Verfahren nach dem Presserecht, nach dem Telemediengesetz vor allem. Das hätte angewandt werden müssen und das ist nicht passiert. Und ich glaube, dem Bundesinnenministerium ist diese Problematik durchaus bewusst. Und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass sie ganz bewusst das Mittel des Vereinsverbots gewählt haben, weil sie sich möglicherweise vorgestellt haben, dass sie damit einfacher zurande kommen, einfacher das erreichen können, was sie gerne erreichen wollen, nämlich einfach dieses Medium, dieses Forum mundtot zu machen. Und das kann man vielleicht nur dann verstehen, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie die Situation letztes Jahr im August war. Es war wenige Wochen nach dem G20-Gipfel, der, ich sage jetzt mal, ein absolutes Desaster wurde für die deutsche Innenpolitik, für die Polizeiarbeit, die wo medial extrem auch über die Politik hergefallen wurde. Gleichzeitig waren wir mitten im Bundestagswahlkampf und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Sicherheitsbehörden den Eindruck hatten, sie müssen jetzt mal ein Exempel statuieren, müssen irgendwie auf den Putz hauen und müssen klar machen, wer hier der starke Mann ist, also sprich Handlungsfähigkeit zeigen und haben sich dann überlegt, dass sie versuchen, was zu treffen, was tatsächlich eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Relevanz hat und auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregt. Und es ist halt einfach so, dass links unten in die Media sich in den vergangenen Jahren wirklich zu dem, ja, zu der linken Internetplattform schlechthin entwickelt hat, die sehr weit verbreitet war, die eben nicht nur in den typischen linken Zirkeln wahrgenommen wurde, sondern weit drüber raus bis hin zu, ganz viele Journalisten haben da mehr oder weniger abgeschrieben, wenn sie Informationen zur AfD gebraucht haben, ja, oder zur Deutsche Burschenschaft oder was auch immer. Es war so, vor dem Hintergrund muss man diese ganze Sache einfach einordnen.
Genau, das wäre der Hintergrund, aber nochmal auch, weil ich auch als Medienaktivist und Medienvertreter nochmal den anderen Aspekt, eben was du gesagt hast, hinsichtlich des Vorgehens vom Telemediengesetz, das wäre ja jetzt genauso, wenn auf Facebook gibt es ja immer kritikwürdige Posts, also ob von Rechten oder von anderen Menschen mit sehr strangen Ansichten, dann könnte ja nach derselben Logik jetzt auch hingegangen werden und Herr Zuckerberg plus 3-4 Freunde wegen einer entsprechenden ein Vereinsverbotsverfahren hingeschickt werden, würde auch kein Mensch machen. Ja, also es nur, um das auch nochmal diese Parallelität zu zeigen. Normalerweise ist es eben so, die Plattformen werden aufgefordert, Dinge zu löschen oder nicht mehr zuzulassen oder dafür Sorge zu tragen, dass es nicht mehr passiert. Aber die Plattform wird nicht von vornherein verboten. Vorhin hattest du einen anderen Aspekt erwähnt, dass in diesen Akten ja Einsichtsmöglichkeiten dann da Zeugen oder irgendwelche Zuträger benannt wurden. Also ja, dein Begriff war Spitzel. Also im Prinzip war es ja da noch so ein Aspekt dabei, dass wohl Inlandsgeheimdienst, Polizeibehörden, Staatsanwaltschaft, Innenministerium zusammengearbeitet haben, um irgendwas, du sagst relativ Unbefriedigendes, aber irgendwas zusammenzuschustern, was dann dieses Verbot rechtfertigt. Jetzt haben wir ja in Deutschland aus gutem Grund, aus den Erfahrungen des Nationalsozialismus, ein Trennungsgebot, das eben solche geheimdienstlichen Dinge nicht mit der Polizei zusammenarbeiten dürfen. Und das wurde ja offenbar dann da irgendwie nicht so eingehalten.
Ja, das ist völlig richtig. Da wurde von Anfang an aus unserer Sicht wirklich in eklatanter Weise verstoßen gegen dieses Trennungsgebot. Wir haben dann aus den Akten herausgefunden, dass tatsächlich von der ersten Sekunde an der also das Bundesamt für Verfassungsschutz mit beteiligt war an dem Verfahren. Es wurde im Kontext mit den Durchsuchungen eine sogenannte Taskforce eingerichtet. Da saßen Vertreter unter anderem der Polizei, verschiedenen Polizeien, LKA, Bundespolizei auch, Regierungspräsidium und mit im Boot, aber tatsächlich auch Leute vom Verfassungsschutz. Also das heißt, sie waren von Anfang an in das Verfahren involviert. Und da kann man sich in der Tat schon mal die Frage stellen, was wollen die denn da eigentlich? Also klar, die haben viele Informationen zugetragen, nämlich diese Behördenzeugnisse zur Verfügung gestellt. Aber ansonsten ist der Vollzug eines Vereinsverbots zunächst mal ganz klare Arbeit der Exekutive, der Polizei, ne? Und da hat der Verfassungsschutz aus unserer Sicht von Anfang an eigentlich schon überhaupt nichts verloren gehabt. Jetzt geht es aber noch weiter. Es war dann so, dass die Asservate wohl zunächst dem Landeskriminalamt überstellt wurde, und zwar die technischen Asservate. Die untechnischen Asservate, also Schriftstücke und so weiter, die gingen direkt an das Bundesamt für Verfassungsschutz. Auch da kann man sich wieder die Frage stellen, was wollen die denn da eigentlich? Warum sollen die mehr Kompetenz haben, schriftliche Notizen, Aufzeichnungen zu lesen, als es jemand von der Polizei hat? Also da hatten wir den nächsten klaren Verstoß. Die haben sich eingeschaltet, ganz offensichtlich in Auswertungsarbeit, in Ermittlungsarbeit, die sie ganz einfach nichts angeht, mit der sie nichts zu tun haben, wo sie sich nicht einmischen dürfen. Und jetzt geht es noch weiter. Es war dann weiter so, dass wohl das Landeskriminalamt versucht hat, die technischen Asservate auszuwerten und wohl zum allergrößten Teil oder eigentlich ja quasi komplett an der Verschlüsselung gescheitert ist. Also die Sachen, die sie da hatten, waren verschlüsselt. Und auch dann wurden wohl die technischen Asservate ebenfalls ans Bundesamt für Verfassungsschutz übergeben. Nach außen hin mit der Argumentation in Amtshilfe, des Bundesministeriums des Innern hat es angeordnet, hat sich quasi das Know-how des Verfassungsschutzes bedient. Aber auch da sind wir der Auffassung, dass es unzulässig ist, weil aus unserer Sicht aber überhaupt nicht klar ist, warum soll der Verfassungsschutz was können, was die Polizei nicht kann. Ja, was passiert, wenn dann die Rechner offen sind? Was passiert mit den Erkenntnissen, die aus den Auswertungen gewonnen werden? Werden die dann einfach für die Arbeit des Verfassungsschutzes weiterverwendet, was auch wiederum unzulässig wäre? Da läuft ein weiteres Klageverfahren im Moment vor dem Verwaltungsgericht in Berlin gegen das Bundesinnenministerium, wo wir uns konkret dagegen wehren. Und auch da fällt wieder auf, dass das, was bisher an Akten vorgelegt wurde vom Bundesinnenministerium, mehr als dünn ist, also wo man eigentlich gar nicht genau weiß, was wollen die uns eigentlich damit sagen. Auch das wird nochmal ein ganz spannendes Verfahren werden.
Du hast es gerade gesagt, es ist eine Vielzahl von Verfahren, weil eine Vielzahl von Rechtsgütern in diesem ganzen Ablauf verletzt wurden. Jetzt steht in Leipzig erste Entscheidungen an vom Bundesverwaltungsgericht. Willst du dazu schon was sagen, was ihr da gemacht und was ihr da erwartet?
Ja, also ein Bestandteil oder vielleicht der wichtigste Bestandteil in dem ganzen Konvolut an Klagen, Verfahren, Beschwerden, die wir alle so erhoben haben, ist die Klage gegen das Vereinsverbot an sich. Für die Entscheidung über die Klage ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zuständig. Und wird tatsächlich, wie du zu Recht gesagt hast, nächstes Jahr im Januar am 15., am 16. und am 17. Januar verhandeln. Da sind also 3 Tage für die mündliche Verhandlung anberaumt worden. Und das zeigt aus unserer Sicht schon so ein bisschen, welche Relevanz und Bedeutung das Bundesverwaltungsgericht dem Verfahren auch beimisst. Und ich denke, das Bundesverwaltungsgericht ist sich durchaus im Klaren darüber, dass da eine ganze Menge sehr, sehr problematischer Rechtsfragen zu klären sind. Und da am Ende wird dann eben das Gericht entscheiden, war das Vereinsverbot zulässig oder war es rechtswidrig. Und wir denken, es gibt wirklich sehr, sehr viele Argumente, die wir auf unserer Seite haben, um das Vereinsverbot anzugreifen. Und ja, sind da, ich will es nicht sagen optimistisch, aber wir gehen natürlich davon aus, dass wir uns da nicht verstecken müssen, weil wir wirklich extrem gute Argumente auf unserer Seite haben.
Wir haben so fast 25 Minuten miteinander geredet und trotzdem eigentlich, glaube ich, uns so praktisch von deiner Warte eher an der Oberfläche bewegt. Wird es denn irgendwann mal von eurer Seite auch mal so eine Zusammenfassung so dieser Abläufe, also soweit sie eben nicht irgendwelche Personen betreffen, geben? Kann man damit rechnen? Weil das, ich finde schon sehr spannend, was da jetzt sozusagen alles passiert, und ich habe mich ein bisschen vorbereitet für das Interview und ein paar Sachen eben nachgelesen, aber fände es schön, wenn das irgendwann, können wir auch gerne über das Radio machen, mal auch wieder so ein Package gäbe, wo die Menschen auch ein bisschen Einblick bekommen und lernen können, welche juristischen Möglichkeiten gibt es, welche Abläufe gibt es bei sowas. Habt ihr sowas vor später?
Also muss ich zugeben, wir haben uns jetzt bislang noch nicht wirklich drüber unterhalten. Das ist sicherlich sehr wichtig, weil wir der festen Überzeugung sind, dass dieses Verfahren ein ganz wichtiges Verfahren ist. Wir sehen natürlich die Gefahr, dass wenn das Vereinsverbot jetzt durchgeht gegen links unten, dass dann durchaus auch andere Projekte gefährdet sein könnten. Deswegen legen wir da auch so viel Energie rein und betreiben da so einen großen Aufwand. Im Moment stecken wir natürlich voll in der, sage ich mal, in der praktisch erforderlichen Arbeit. Na, wir sind mit den Klagen beschäftigt. Es passiert irgendwie permanent was Neues, wo man wieder drauf reagieren muss. Und das heißt, uns fehlt im Moment schlicht selber noch quasi der Überblick über alles, um da jetzt schon eine klare Analyse ziehen zu können oder mit etwas Abstand nochmal Resümee ziehen zu können. Und natürlich auch die Zeit, muss man fairerweise auch mit dazu sagen. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall anstehen, mit etwas mehr Abstand dann im Anschluss uns dann nochmal Gedanken zu machen und mit Sicherheit auch nochmal öffentlich zu äußern. Ich finde es auch toll, dass jetzt anlässlich des Jahrestages der Durchsuchungen und des Vereinsverbots in vielen Städten nochmal Aktionstage stattfinden und man da eben die Möglichkeit hat, jetzt so einen ersten Rückblick einfach mal zu machen.
Okay, Angela, vielen Dank. Wir werden uns wahrscheinlich nochmal über dieses Thema irgendwann später unterhalten. Erstmal Dankeschön.
Sehr gerne.
Tschüss. Tschüss.
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough.
Ja, ergänzend noch zum Interview von Angela Formaniek, der Prozesstermin, der vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vom 15. bis 17. Januar angesetzt war, der wurde gecancelt. Die Gründe sind unklar und ein neuer Termin wurde derzeit auch noch nicht veröffentlicht. Wir hören jetzt etwas Musik von Hör zu und Zerreißprobe, Enough is Enough, und danach geht's weiter mit den Indie On Air Newswire. Was würde wohl heute auf links unten stehen?
Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough.
Und mal wieder ist Schwarztragen doppelt angebracht, denn mal wieder wurde jemand von Faschos umgebracht. Mal wieder versickert dickes Blut auf dem Asphalt, Europas Nazi-Sommermärchen, es wird eisig kalt. Wie viele sind schon durch die Nazi-Scheiße verreckt? Ich habe Angst, doch verdammt, keinen Respekt. Wenn sie marschieren, krakeelen, verleumden und hetzen, sich mit stumpfen Parolen in den Leuten versetzen. Und sie spielen und spielen ein verheerendes Spiel. Schon Mord Nummer 1 war der erste zu viel. Doch bei einem ist es leider, leider nie geblieben. Bei den offiziellen Zahlen wurden so viele verschwiegen und alle schauen weg, keinen scheint's zu interessieren. Auch das Staatsgelder, die Nazis finanzieren. Doch der Hass kommt nicht davon außen, sondern auch aus der Mitte. Es sind die gleichen Vorurteile und dieselben Geigenstricke.
Den Faschisten, wenn sie sich aus dem Versteck trauen. Das Versteck, die gesellschaftliche Mitte. Auf Stammtischparolen werde ich schwere Stiefel tritte.
Open your eyes.
Schließt euch zusammen, schlagt zurück. Bildet Banden für die Freiheit, für das Leben. Kein Vergessen, kein Vergeben.
Lass dir keinen Scheiß erzählen von Stammtischphrasendreschern. Hole Hilfe, schreite ein, wenn sie wieder Leute verdrechen oder quälen, die nicht in ihr kleines, starres Weltbild passen. Ich scheiße auf alle Grenzen und vor allem das Konstrukt von Rassen. Auf Homophobe, Transphobe, Macker, Scheiß, Kacke gibt es nur eine Antwort und die lautet:
Halt die Klappe!
Dumme Sprüche bekommst du überall zu hören. Sich gegen Ressentiments zu wehren, heißt sie zu zerstören. Genau wie Nazis, Dicker, Deutschlandfahnen oder Frontex-Säune. Es ist nichts peinlich daran, von einer freien Welt zu träumen, dafür zu kämpfen und dafür zu leben. Doch in euren färbenden Wittenköpfen darf es sowas scheinbar nicht geben. Deswegen verabschiedet ihr Gesetze, verfolgt uns und betreibt dazu noch die allerfeinste Hetze gegen jene, die sich radikal wehren, das Übel an der Wurzel packen. Das Problem ist das System, nicht nur die oben schwimmende braune Kacke.
Braune Kacke.
Die Augen auf, zurückhauen, nicht wegschauen. Kontra den Faschisten, wenn sie sich aus dem Versteck trauen. Das Versteck, die gesellschaftliche Mitte. Aus Stammtischparolen werden schwere Stiefel Tritte.
Open your eyes.
Schließt euch zusammen, schlagt zurück, bildet Banden. Für die Freiheit, für das Leben. Kein Vergessen, kein Vergeben.
Ja, wir machen hier weiter mit unserer Sondersendung Indie on Air. Ihr habt gerade Hör zu, Zerreißprobe gehört, wunderschönes Lied. Natürlich wollen wir jetzt nochmal ein bisschen auf Indie Media links unten in die Media.org schauen. Ein bisschen mit der Fragestellung, was stünde denn, wenn das Portal nicht zensiert wäre heute auf dieser Seite?
Wir würden vermutlich debattieren über Razzien, über Festnahmen, Zensur und Überwachung. Über Polizeigesetze würden wir reden, die in den Ländern voranschreiten. Oder über unsere Beteiligung am morgigen Aktionstag gegen Internetkontrolle und wachsende Zensur.
Ja, möglicherweise wären auch die Polizeiaktionen gegen Journalistinnen in Hamburg debattiert. Und vielleicht würden wir ganz aktuell über die sächsischen Polizistinnen reden, die etwa ein Team vom ZDF daran hindern, dass die Öffentlichkeit über Aufmärsche der LKA Pegida-Arschgeigen in Dresden im Bilde ist. Jo, dann fangen wir jetzt an mit dem Indie Media Newswire und nochmal die ganz aktuelle Meldung. Leipzig. Ohne Begründung wurde am gestrigen Freitag, den 24. August, der Termin vor dem Bundesverwaltungsgericht zum Indie Media Vereinsverbot gecancelt. Die Prozedur läuft weiter, doch ein neuer Termin wurde noch nicht festgelegt. Kurzum, wir werden nicht alle, denn wir sind alle Indie Media, am 14. Januar vor dem Bundesverwaltungsgericht stehen müssen. Warum der Termin nicht stattfindet, das ist bisher unklar. Zwischen Elternzeit, Steuerflucht, privaten oder noch traurigeren Gründen ist alles Spekulation. Neues in Kürze im noch nicht zensierten Internet.
Und es geht weiter in Lothringen. Nach Razzien gegen Gegnerin des Sigeo Atomklo-Projekt im Mai und im Juni gibt es harte Auflagen gegen einen Teil der Linken. Sie haben Kontaktsperren. Sie haben teilweise Verbote, bestimmte Orte aufzusuchen. Ein Mensch darf nicht einmal ausreisen, was am Mittwoch vom Berufungsgericht in Nancy bestätigt wurde. Die Staatsanwaltschaft verfolgt unsere Freundin wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Solidarität ist auch hier gefragt. Zum Teil sieht der Soko-Schwarze Block von Jan Sonnenschein Hiebe sogar in der beschauliche Möse das Zentrum des anarcho-autonomen Widerstands. Die Möse ist ein Departement in Frankreich. Sie hätte noch den Kreis Schwarzwald, Bad Heuberg oder etwas Sils zum Zentrum der Bewegung deklarieren können. Offensichtlich tappen die Geldschleuder der Scholz-Miliz mehr im Dunkel wie je zuvor.
Tja, und weiter mit Hamburg zum G20. Wir vernehmen freudige Neuigkeiten aus Hamburg. Der Freund Effiené wird eine Haftentschädigung bekommen und ist nach monatelanger Haft endlich frei. Hierzu das United We Stand-Bündnis wie folgt. Unser russischer Freund Effiené ist am Freitag freigesprochen worden, trotz bis zu 6 sogenannten Tatbeobachterinnen am Hacken, die dabei auch beobachteten, wie er von Nazis verprügelt wurde und nichts unternahm, war dem Gericht die Schilderung der als Zeugin geladenen sogenannten Tatbeobachterin zu widersprüchlich und es gab einen Freispruch. Effiené wird auch Haftentschädigung enthalten. Dennoch hängt jetzt noch das Ausreiseverfahren gegen ihn durch die Ausländerbehörde an, die ihm, wenn es nach ihm ginge, ab 3. September für die nächsten 5 Jahre die Einreise in den Schengen-Raum verbieten will. No passaran.
Und noch mehr aus dem Nordosten Frankreich, wieder in Lothringen sind wir. Nach knapp 3 Monaten im Untergrund wurde der Genosse und Freund Loïc Citation bei seinem Besuch seiner Angehörigen festgenommen. Mindestens 15 Cops mit Hasskappen und MGs überwältigten den 23-Jährigen und zerstörten dafür die Tür des Elternhauses, um ihn brutal festzunehmen. Hierzu eine Meldung von Inimedia Deutschland. Unfreiwilliges Ende der Klandestinität für Loïc in Nancy. Am 18. August wurde der Loïc in Frankreich beim Versuch, seinen Angehörigen zu besuchen, von 15 Bullen überwältigt und festgenommen. Seit der internationalen Razzien gegen G20-Gegnerinnen in Spanien, Schweiz, Italien und Frankreich vom 29. Mai war der junge Aktivist untergetaucht und hatte eine Erklärung zu seinem Entzug von der Repressionsorgan veröffentlicht. In Frankreich wird er in verschiedenen Fällen beschuldigt, linkspolitische Straftaten begangen zu haben. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, an Hackerangriffe auf unnütze Großbauprojekte beteiligt gewesen zu sein. Hierzu wurde er zu Bewährungs- und Geldstrafen verurteilt. Im Zusammenhang mit den Protesten gegen das Arbeitsmarktgesetz 2016 sowie gegen das geplante Atomtiefendlager CGO in Buer in Lothringen geriet Loïc ebenfalls ins Visier der Ermittler, die ihm eine militante Beteiligung an mehreren Aktionen vorwerfen. Im Frühjahr 2018 wurde gegen ihn ein europäischer Haftbefehl auf Bestreben der Hamburger Justiz erwirkt. Die Soko Schwarze Block, die im Mai und im Juni an Razzien in Frankreich beteiligt waren, hält ihn für einen der zahllosen Freunde, die in Hamburg während der G20-Gipfel für Chaos und Zerstörung gesorgt haben sollten.
Ja, und zurzeit befindet sich der Loïc im Knast in Nancy-Maxéville. Ein Prozess der französischen Justiz wegen der Anonymous-Aktionen gegen unnütze Großbauprojekte soll im September wegen einer staatsanwaltschaftlichen Berufung fortgesetzt werden. Nun, ob und wann ihm droht, nach Deutschland abgeschoben zu werden, ist völlig unklar. Sicher ist, dass es weiterhin viel mehr praktische Unterstützung der von Repression betroffenen Freundinnen und Freunde braucht. Solidarität mit den Beschuldigten der Hamburger Riots, Freiheit für Loïc und alle anderen.
Das Polizeiaufgabengesetz. Der Rechtsruck ist real. Das begreift mittlerweile auch nicht nur der linksradikale Sumpf. Hierzu ein Teil eines Kommentars vom 14. August 2018 durch Heiner Busch von CILIP, Bürgerrechte und Polizei. Neue Deutsche Welle zum Stand der Polizeigesetzgebung der Länder. Im April 2017 verabschiedete der Bundestag ein neues PKA-Gesetz. Jetzt ziehen die Länder nach. Eigentlich ist das Polizeireich in Deutschland eine Ländersache. Dennoch kündigten CDU, CSU und SPD im Februar 2018 in ihrem Koalitionsvertrag die Erarbeitung eines gemeinsamen Musterpolizeigesetzes gemäß Innenministerkonferenz an. Die in Klammer verbannte Innenministerkonferenz hatte bereits im Juni 2017 beschlossen, eine länderoffene Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Bundesinnenministeriums für die Erarbeitung eines solchen Musters einzurichten, um hohe gemeinsame gesetzliche Standards, um eine effektive Erhöhung der öffentlichen Sicherheit zu erreichen.
Ja, und seit Jahrzehnten sieht die IMK die Vereinheitlichung des Polizeirechts der Länder als ihre Aufgabe. Dafür hat sie bereits in den 1970er Jahren und dann erneut 1986 Musterentwürfe für ein einheitliches Polizeigesetz vorgelegt, die nicht nur eine Vereinheitlichung, sondern vor allem eine massive Ausdehnung der polizeilichen Aufgaben und Befugnisse brachten.
Schon in den 70er ging es um verdachtsunabhängige Kontrollen sowie um den finalen Rettungsschuss. 1986, 3 Jahre nach der Volkszählungsurteile des Bundesverfassungsgerichts, um die Verrechtlichung der diversen verdeckten technischen Methoden, von der Observation über den Einsatz von V-Leute und verdeckte Ermittlerin bis hin zur Rasterfahndung. Ein Stillstand der Gesetzgebung in Sachen Polizeirecht hat es auch damals nicht gegeben. Stück für Stück legalisierten die Länder die Schleierfahndung, den großen Lauschangriff, die Videoüberwachung und diverses mehr.
Die neue Welle hat vor allem 2 Anlässe. Das ist erstens die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom April 2016 über das BKA-Gesetz von 2009. das dem Amt eine ganze Palette von neuen Befugnissen in der präventiven Bekämpfung des Terrorismus eröffnet hatte. Da diese besonderen Mittel der Datenerhebung in der einen oder anderen Form auch in den Landespolizeigesetzen enthalten sind, zwingt das Urteil auch die Bundesländer zur Anpassung. Baden-Württemberg verabschiedet am 15.11.2017 Aufenthaltsanordnung, Kontaktverbot und EAÜ, TKÜ samt Quellen-TKÜ, intelligente Überwachung, Explosivmittel.
Bayern, Gefährderüberwachungsgesetz, verabschiedet am 24.07.2017. Weitere PAG-Novelle, verabschiedet am 15.05.2018. Aufenthaltsanordnung, Kontaktverbot, EAÜ, Präventivhaft, Anpassung an PKAG-Urteil, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung, weiterer Ausbau von Überwachungsbefugnissen, Explosivmittel.
Berlin, angeblich in Planung, aber Differenzen in der rot-rot-grünen Koalition.
Brandenburg, Entwurf noch nicht öffentlich, geplant, Aufenthaltsanordnung, Kontaktverbot, EAÜ und Präventivhaft, Anpassung an BKAG-Urteil, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung, Ausbau von Überwachungsbefugnissen, Explosivmittel.
Bremen, Entwurf des Innensenats vom 15.12.2017, vorerst zurückgezogen.
Hamburg, geplant.
Hessen, verabschiedet am 21. Juni 2018. Anpassungen an BKAG-Urteil, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung, Aufenthaltsanordnung, Kontaktverbot und EAÜ.
Mecklenburg-Vorpommern, verabschiedet am 14.03.2018. Aufenthaltsanordnung, Kontaktverbot, EAÜ, Bodycams.
Niedersachsen, Entwurf vom 5.8.2018. Aufenthaltsanordnung, Kontaktverbot, EAÜ und Präventivhaft. Anpassung an BKAG-Urteil, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung, Meldeauflagen, Bodycams.
Nordrhein-Westfalen, Entwurf 11.04.2018, Aufenthaltsanordnung, EAÜ und Präventivhaft, TKÜ samt Quellen-TKÜ, Ausweitung der Videoüberwachung, Taser, Schleierfahndung.
Rheinland-Pfalz, verabschiedet am 21.06.2017. Anpassung an BKAG-Urteil, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung, Bodycams.
Saarland, Entwurf wird demnächst erwartet.
Sachsen, Referentenentwurf vom 10.04.2018. Aufenthaltsanordnung, Kontaktverbot und EAÜ, Anpassung an BKAG-Urteil, Meldeauflagen, TKÜ, intelligente Videoüberwachung, besondere Waffen und Explosivmittel.
Sachsen-Anhalt, Entwurf. In der Ausschussberatung. Aufenthaltsanordnung, EAÜ, Meldeauflagen.
Schleswig-Holstein. Gesetz soll noch 2018 geändert werden. Bisher kein Entwurf.
Thüringen. Keine Änderungen beabsichtigt. Das einzig Positive an dieser Entwicklung. Erstmals seit Jahrzehnten regt sich ein breiter Widerstand. 40.000 Leute demonstrierten am 10. Mai 2018 gegen das bayerische Polizeiaufgabengesetz. 20.000 gingen am 7. Juli 2018 gegen das nordrhein-westfälische Polizeigesetz auf die Straße. Ihr fragt euch bestimmt nochmal kurz die Begriffe hier. TKÜ ist die Telekommunikationsüberwachung und die EAÜ ist die elektronische Aufenthaltsüberwachung, nur dass das deutlich ist. Es werden einige Termine jetzt noch anstehen in dem Zusammenhang mit den neuen Polizeigesetzen der Länder. Und zwar ist eine Großdemonstration spezifisch gegen das niedersächsische Polizeigesetz geplant am 8. September 2018 in Hannover. Und die Demonstration Freiheit statt Angst in Berlin, geplant eigentlich für den 29.09., wurde verschoben. Das heißt, um 13 Uhr am 20. Oktober 2018 erwarten wir euch alle in Berlin. Auf die Straße für die Freiheit, gegen Wahrscheinlichkeitsjustiz, Prognosepolizei und Politik der Angst und die Verschärfung der Polizeigesetze.
Und noch mehr Antirepression kommt auch aus Hamburg, kommt alle zur Kundgebung am Samstag, 25. August 2018 um 14 Uhr zum Haupteingang des Knastes Holzenglasis. Seit der 26. Juni sitzen nun zwei Freunde aus Frankfurt-Offenbach wegen NOG-20-Ermittlungen in Urhaft hier in Hamburg. Ihr Prozess ist noch nicht absehbar. Wie schon bei Peike plempert die Justiz die Zeit so dahin. Knast als Rache. Wir wollen sie nicht allein lassen, nicht tun bleiben, sondern laut und sichtbar.
Und nun noch eine letzte Meldung aus unserem Indie Media On Air Newswire. Natürlich ein Text, den wir auch gefunden haben und hier dokumentieren, nicht, dass uns am Ende die Billigung von Straftaten unterstellt wird. Direkte Aktionen. Es gab ja zum Jahrestag des Gipfels, wie auch generell zu etwa den faschistischen Angriffskriegen der Türkei gegen die kurdische Bewegung, eine militante Kampagne mit zahllosen Anschlägen. Und aus Berlin erreichte uns folgende Meldung. Hiermit übernehmen wir die Verantwortung für den in der Nacht auf den 21. August 2018 am Gebäude der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in der Rauchstraße Tiergarten gezündeten Brandsatz. 13 Liter Benzin-Öl-Gemisch sollen der Anfang sein, die unbehelligte und angstfreie Existenz der DGAP als Politikberaterin der Deutschen Kriegsgesellschaft zu beenden. Seit Anfang diesen Jahres fanden und finden überall in dem deutsch kontrollierten Territorium vermehrte Angriffe auf die Kriegsindustrie, ihre Profiteure und Financiers statt. Wir schließen uns diesen Attacken an und lassen unsererseits das Feuer sprechen. Krieg beginnt hier, Krieg dem Krieg. Ja, gezeichnet haben das Ganze autonome Gruppen. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, die haben auch schon mal bei Links unten gepostet. Womit wir beim Indie Print wären, was ja auch möglicherweise von autonomen Gruppen kommt, oder?
Ja, das ist so ein Dokument, der ist uns da in den Händen gekommen. Indie Print ist, wie gesagt, ein Titel. Unbekannte Aktivistinnen haben zum Jahrestag des Verbots die verbotene Seite auf Papier wieder auferstehen lassen. Genauso wie die Seite aufgebaut war, kann man in dieser Printausgabe von Links unten in die Media gut sehen, was für eine Informationsbreite die Internetseite für Aktivistinnen geboten hat. Ein Artikel mit dem Titel "Zu dieser highly flammable Links unten Print" erklärt: Wir möchten den Jahrestag des Verbots dafür nutzen, einige aktuelle Themen und Termine zu bündeln und zu verknüpfen. Werden wir dabei ein bisschen die Nostalgie aufleben lassen. Das Verbot ist zweifelsfrei ein großer Verlust und was für den Staat einen erfolgreichen Angriff auf eine ganze Szene. Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, sich dezentral zu organisieren und dadurch Strukturen zu schaffen, die zwar dennoch angreifbar sind, wo ein Verlust einer Plattform aber nicht leicht zum Zusammenbruch einer überregional wichtigen Infrastruktur führt. Es ist schwerer geworden zu recherchieren, zu diskutieren und mit einer größeren Reichweite zu publizieren. Nichtsdestotrotz werden weiterhin Nazis geoutet, Demos organisiert, Autos angezündet, staatliches Vorgehen skandalisiert, Rezepte veröffentlicht, linke Diskussionen geführt und lokale und überregionale Kämpfe vernetzt. Wir lassen uns nicht verbieten. Wir sind alle linksunten.indiemedia.org. Im Indie-Print sind wie auf die verbotene Seite Termine, wie zum Beispiel der globale Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen vom 28. bis zum 30. August, Kurzmeldungen, der Newswire, wo nicht moderierte Artikel angezeigt werden, Artikeln aus anderen Pressemedien, die Fotogalerie zu sehen. Ich lese euch gleich mit Tom einige der Nachrichten, die eigentlich auf die Startseite angezeigt worden wäre, um euch einen minimalen Überblick der Bandbreite der Informationen zu geben, die von links unten in die Media angeboten waren.
Ja. Bosa, verfasst von No Border No Nation. Am 26. Juli 2018 gelang es über 500 Flüchtlingen, die Zäune der spanischen Enklave Ceuta in Nordafrika zu überwinden. Trotz vielfacher Stacheldrahtzäune, Überwachungstürmen, Kameras und Armeepatrouillen gibt es an den Landgrenzen der EU trotz der weiteren Aufrüstung der Festung Europa immer wieder Versuche, diese zu überwinden. Schafft endlich gute Lebensbedingungen für alle Menschen.
Hambi, nächste Rodung sabotieren, verfasst von Drei alte Eichen. Letztes Jahr könnte der Hambacher Forst bis auf 2 Tage vor der Abholzung bewahrt werden. Lass uns auch dieses Jahr der Restwald vor der Kettensäge retten oder die nächste Rodung ab der 1. Oktober frei nach dem Motto, ob friedlich oder militant, wichtig ist der Widerstand, zum Desaster werden. Zieht in den Wald, schreibt die Leute im Knast, sabotiert die Kohlebahn, kommt zu Ende Gelände, setzt eure Nummer auf die Räumungs-SMS-Verteiler oder befolgt andersweitig das Geschehen.
Sexismus Irsena, Rieder, verfasst von Lieber Glitzerblock. Diese Frage stellten sich Aktivistinnen aus Bern vor 2 Jahren, die Sexismus und Mackertum in politischen Gruppen satt hatten. Es entstand das Bedürfnis, die diskutierten Probleme und die Lösungsansätze festzuhalten. Daraus ist eine Broschüre entstanden. In der Broschüre findet sich eine Sammlung von real erlebten Problemen von politischen Aktivistinnen und deren Lösungsansätzen. Diese Sammlung wird ergänzt von grundsätzlichen Fragen zur eigenen Gruppenkultur, die für die Reflexion im Kollektiv hilfreich sein können.
Seebrücke statt Seehofer, verfasst von Anonym. Die Lage auf dem Mittelmeer wird zunehmend prekärer. Während sich Freiwillige während ihrer Engagement für schiffbrüchige Flüchtlinge vor internationalen Gerichten zu verantworten haben und die zivile Seenotrettungsschiffe und Aufklärungsflugzeuge an ihrer Arbeit gehindert werden, ertrinken Tag für Tag Menschen im Mittelmeer. Es sind so viele wie noch nie und es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffern noch deutlich über die offiziellen Zahlen liegen wird. Schäm dich, Europa!
Aktueller Stand G20-Verfahren, veröffentlicht von Anna und Arthur, kriegt ihr nicht. Seit den G20-Riots macht Jan Hieber mit seiner Bande weiter Hetzjagd auf Linke. Seit Anfang 2018 gab es 57 Razzien im Zusammenhang mit den NoG20-Protesten, teils international. Die Soko Schwarzer Block möchte utopische 1300 Prozesse und sogar 3300 Ermittlungsverfahren führen. Bislang gab es etwa 60 Verurteilungen. Bei den bisher 3 Öffentlichkeitsfahndungen, 2 in der BRD, eine europaweit, wurden über 200 Personen rechtswidrig an den öffentlichen Pranger gestellt. Von den 208 deutschlandweit öffentlich gesuchten Personen haben die Bullen angeblich 154 noch nicht identifizieren können. Stand Anfang Juli.
Repression anlässlich einer Serie von Scheinbesetzungen für das Lauhaus in München. Veröffentlicht von Freiheit für Max. Die nächste Runde. Durch das Amtsgericht München wurde am 26. April 2018 die Entnahme von DNA-Material bei den beiden beschuldigten Fake-Besetzer angeordnet. Im letzten Herbst ordnete das Amtsgericht München bereits eine Hausdurchsuchung an und es gab Observation und Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen gegen sie und ihr betroffenes Umfeld, welche mittlerweile wieder eingestellt wurden. Im Zusammenhang mit einer Münchner Graffiti-Serie gegen Gentrifizierung wurde auch schon im vergangenen Oktober ein Mensch verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
Aufbruch, Ausbruch, Anarchie, veröffentlicht von Freiheit für alle. Bald ein Jahr ist es nun her, dass die Bilder einer Abschiebeblockade einer Nürnberger Berufsschule bundesweit Schlagzeilen machten. Am 31. Mai 2017 sollte dort ein Berufsschüler abgeschoben werden, doch seine Mitschülerinnen und andere solidarische Menschen wehrten sich dagegen. Die Kampagne Ausbruch, Aufbruch, Anarchie, Freiheit für Jan und alle anderen ist vor diesem Hintergrund entstanden. Sie soll über eine lokale Antirepressionsarbeit hinausgehend der Verfolgung einen klaren anarchistischen Standpunkt gegenübersetzen.
Rojava, die Stille durchbrechen, den Widerstand organisieren, verfasst von Fight for Afrin. Bei mehr als 70 Aktionen in 9 verschiedenen Ländern wurden die Profiteure dieses Krieges, die Hetzer und geistige Brandstifter, zur Rechenschaft gezogen. Viele verschiedene revolutionäre Gruppen und Strukturen verbringen ihre historische Verantwortung und haben sich unserem Aufruf aufgeschlossen und Aktionen ausgeführt. Wir senden ihnen unsere feurigste Grüße. Alleine seit dem ersten Aufruf der Kampagne Fight for Afrin wurden 22 Angriffe gegen faschistische Institutionen und deren Unterstützung ausgeführt. Regierungsparteien, NATO-Struktur wie Polizei und Armee, Rüstungsfirmen und deren Finanzpartner waren Ziele dieser Taten. Brandanschläge gegen MIT-Agenten in Frankreich, Molotows gegen faschistische Propaganda-Institutionen der DTIP sowie NATO-Armeefahrzeuge in Deutschland. Der Angriff auf das türkische Konsulat in Griechenland. Die Aktion gegen die italienische Waffenfirma Leonardo Firmenich. Diese und viele andere Aktionen, wie zum Beispiel Krieg gegen dieses Krieges ermöglichende Kapital, wurden zu brennenden Salz der von JPG und JPG geschlagene Wunden der Herrschenden.
Bewaffnete politische Polizei greift informelles anarchistisches Treffen in Belarus an. Verfasst von Anarchist Black Cross Belarus. Am Samstag, den 30. Juni, griff eine Spezialeinheit der Polizei das Lager an und schoss zur Begrüßung in die Luft. Nach ein paar Minuten wurden alle Aktivistinnen von einer Gruppe von Menschen mit Maschinengewehren und Schrotflinten auf den Boden gezwungen. Unter dem Vorwand der Verteilung von extremistischem Material wurde der Merchandise mehrerer Gruppen beschlagnahmt. Einige der Anarchistinnen wurden mehrfach verprügelt, weil sie Fragen stellten oder weil sie sich weigerten, das zu tun, was die Polizei wollte. Während der 7 Stunden konnten die Leute weder essen noch trinken. Der Gang zur Toilette war ein Unterfangen. Am Ende verließ die Polizei den Wald ohne Festnahmen und gab allen eine Vorladung. Es wird erwartet, dass die Repression weitergeht.
Ja, wie ihr seht, links unten in die Media lebt weiter. Wir sind alle links unten in die Media und wir lassen uns nicht verbieten und wir können und werden auch nicht auf unabhängige Medien und unabhängige Berichterstattung verzichten. Das war's jetzt mit dem Vormittagsteil der Sondersendung Indie on Air zum Jahrestag des links unten in die Media-Verbots. Vielen Dank fürs Einschalten. Weiter geht's dann heute Nachmittag von 16 bis 17 Uhr findet bei Reises Nomades eine bilinguale Sondersendung zum Thema links unten in die Media statt. Es wird Beiträge auf Spanisch und Französisch geben. Und genau, unsere Sondersendung Indie on Air geht weiter zwischen 17 und 18 Uhr mit dem dritten Teil. Da haben wir unterschiedliche Studiogäste zu Gast, die als Medienaktive hier in Freiburg über das Thema freie Medien und das links unten in die Media-Verbot sprechen werden. Und es wird ein Interview mit links unten in die Media-Macherinnen geben. Schaltet uns also heute Nachmittag wieder ein. Wir verabschieden uns mit dem Lied Özden Çiçek. Das ist ein Lied auf Türkisch gegen Repression, Gefangenschaft und Knäste, veröffentlicht auf einem Rote Hilfe Soli-Sampler. Viel Spaß und bis später.
Indie on Air. Indie on Air, die Sondersendung zum Jahrestag des Linksunten Indie-Media-Verbots auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Bundesministerium des Innen. Bekanntmachung eines Vereinsverbots gegen linksunten.indiemedia vom 14. August 2017.
Der Verein linksunten.indiemedia läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafgesetzen zuwider und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung.
Der Verein linksunten.indiemedia ist verboten und wird aufgelöst.
Es ist verboten, Kennzeichen